Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Genau, Peter ist super schlau. Er ist super gut im Schach, läuft wohl mit einem Schachbrett rum, wo ein Sticker drauf ist, wo Born to Win draufsteht. Zu einem Zeitpunkt ist er tatsächlich einer der Top-Schachspieler unter dem Alter von 13 Jahren in den ganzen USA.
Hallo zusammen, hier sind Resonanz und Replik mit einer weiteren Sommerepisode. Steffi, die Hitze ist zurück in ganz Deutschland. Wie warm ist es gerade im hohen Norden?
Also ich kann nur sagen, dass die Wohnung gerade 26 Grad hat und wir haben 22.45 Uhr. Und es kühlt noch nicht so richtig ab. Und es soll morgen auch nochmal im hohen Norden wärmer sein. Ob das dann noch so heiß ist, bis die Sendung oder die Show dann veröffentlicht wird, ist dann noch eine zweite Frage. Aber wir sind gerade mitten in der Augusthitze angekommen, auch im Norden. Wie ist es bei dir?
Ja, an die 30 Grad draußen noch, schon hot. Mhm.
Mediterran.
Yes. Aber das hält uns ja hier nicht vom Arbeiten ab. Welchen Podcast hast du uns heute mitgebracht, liebe Steffi?
Es geht mal wieder in die ARD-Audiothek, da präziser noch zum Bayerischen Rundfunk. Und wir haben mitgebracht noch ein relativ junges Format, das, wenn ich das richtig gesehen habe, erst im April dieses Jahres gestartet ist. Und das heißt Wild Wild Web. Geschichten aus dem Internet. Genau. Und die befassen sich mit unterschiedlichen Geschichten, die assoziiert sind rund ums Netz. Und ich habe mir ein paar Folgen angehört, ne, ist ein Podcast. Und du auch? Was hast du dir denn angehört, Micha?
Ich habe mir zwei Folgen angehört. Die eine heißt Malte und die Tauben. Mhm. Da geht es um einen Beschluss der Stadt Limburg, hunderte von Tauben zu töten, weil sie einfach zu viel Kot und Dreck produzieren. Und das ist schon eine spannende Folge. Und die zweite Folge, die ich mir angehört habe, heißt Das wichtigste Hobby der Welt. Und da geht es um die viel geschmähten, unbeachteten Nerds, die tatsächlich große Teile des Internets am Laufen halten. In ganz vielen Open-Source-Projekten, die wiederum in praktisch allen Anwendungen irgendwo zu finden sind. Beides echt gut produzierte, spannende Podcasts.
Ja, erzähl mal ein bisschen mehr. Also ich habe eine ganz andere Story, aber ich habe eigentlich auch nur eine Geschichte, die aber als Trilogie veröffentlicht wurde. Darauf würde ich dann später eingehen. Erzähl doch mal zum Beispiel die Taubengeschichte.
Also es geht einfach darum, dass es dort in Limburg viel zu viele Tauben gibt. Mhm. Und die Taubenpopulation soll dezimiert werden. Und ein Influencer engagiert sich mit weiteren Tierschützern dagegen. Mhm. Also es ist so ein Auf und Ab der Gefühle. Ne? Also so Hollywood-mäßig geht im Prinzip los, dass erstmal erklärt wird, dass Tauben halt nicht Ratten der Lüfte sind, dass Tauben treue Tiere sind, dass es eigentlich, wie soll ich sagen, eher unethisch ist, sie beispielsweise auch an Taubenrennen teilnehmen zu lassen, weil die Tiere finden ja immer wieder nach Hause. Mhm. Finden halt auch nach Hause, weil sie zum Beispiel ihren Partner, ihre Partnerin vermissen, mit denen sie lebenslang eine Beziehung eingehen.
Ach, spannend, wie Papageien.
Ja, also die Tiere sind viel intelligenter, als man so denkt, aber sie sind eben vom Menschen gezüchtet worden, wird auch dargestellt, dass die Tauben in der Stadt eine eingeschränkte Lebenserwartung haben, weil sie sich halt wahnsinnig ungesund ernähren, Lebensumstände ungesund sind. Ich werde jetzt die Tauben, die mir so begegnen, sicherlich mit anderen Augen sehen.
Hat das was mit dir gemacht? Hast du ein neues Bewusstsein gekriegt einen anderen Blick auf Tauben dadurch?
Also ich war jetzt vorher auch so Ratten der Lüfte. Ich hatte es gerade neulich wieder in einem Parkhaus, wo dann irgendwie ich in einen Haufen Taubenkot getreten bin und dann auch irgendwelche hochgeflattert sind. Deswegen, ja, kenne ich.
Ja, ich erinnere mich auch, wie du mir Nachrichten geschickt hast, dass du gerade bei uns zu Hause auf Taubenjagd bist, weil ich die Balkontür offen gelassen habe und sich da hier zwei Turtelis verirrt haben.
Ja, das ist natürlich doof, wenn die nicht den Weg alleine zurückfinden und man dann eine von beiden tatsächlich in einem Raum erstmal einsperren muss, um ihr dann den Weg nach draußen zu weisen. indem man das Fenster öffnet.
Ja, aber du hast dich todesmutig denen entgegengestellt und ihnen den Weg gewiesen, wie so ein Lotse am Flughafen mit so, wie heißen die? Sind das Lotsen auch?
Nee, nein. Heißt,
die so schwenken mit diesen Schildchen auf dem Runway sind. Ja.
Aber das nächste Mal lasse ich dir da die Taube einfach in deinem Arbeitszimmer, soll dich weiter da rumkacken und du kannst sie dann selbst entfernen.
Also, die Taube oder die Kacke?
Beides.
Ja, Kacke habe ich gefunden und weggemacht, ja.
Also, es ist ein interessanter Podcast, weil er einerseits zeigt, welche Kraft Social Media hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil es man einfach mal wieder was lernt in der total gut gemachten Art und Weise. Ne? Mhm. Also da kommen dann verschiedene Protagonisten zu Wort. Es geht auch darum, stimmt es denn überhaupt, dass Taubenpopulationen abnehmen können, indem man was anderes macht, als die Tiere zu töten? Und ja, es
und
dauert
da ist
halt
quasi die Wild Wild Web-Geschichte, also die Geschichte aus dem Internet, dass das so groß durchs Netz wurde und das.
Genau, dass es durch den Influencer so groß geworden ist im Netz. Mhm. Das ist die Geschichte dahinter. Und im Mittelpunkt steht daher neben den Tauben der Influencer und Tierschützer Malte Zierden.
Mhm.
Genau.
Okay, ja, spannend.
Mindestens genauso spannend, wenn nicht noch spannender, ist die zweite Episode, die ich mir angehört habe.
Na?
Und zwar das wichtigste Hobby der Welt.
Bin ich mal gespannt.
Da geht es um Christian. Und Christian ist Teil einer Armee von freiwilligen Programmierern, die Open-Source-Code maintainen, wie man auf Englisch so schön sagt. Und ich weiß nicht, ob du dich an das Thema Log4j erinnerst.
Nein,
wo so
sagt man gerade nichts.
Also das war jetzt untechnisch gesprochen ein Bug, ein Fehler im Open-Source-Code. Und damit konnten halt ganz viele Systeme, die irgendwie am Internet hängen, gekapert werden, mal ganz untechnisch gesprochen, ich bin ja auch kein Techniker. Und die Kollegen, oder was heißt die Kollegen, das Team, was halt diesen Open-Source-Code betreut, das ist eben Christian mit einer Handvoll weiteren Leuten über den Globus verstreut, die unheimlich viel arbeiten, um diese Codes aktuell zu halten. Und es passieren aber halt auch mal Fehler, in dem Fall irgendwie kurz vor Weihnachten. Und da war die Kacke richtig am Dampfen.
Mhm.
Das Interessante, was hier Janne Knödler, die Moderatorin, aufdeckt oder ein Bewusstsein dafür schärft, ist, dass diese Leute alle unbezahlt arbeiten und das, was sie entwickeln, aber in ganz vielen proprietären Produkten einfach drin ist. Also ganz viele Software, die Unternehmen teilweise auch, ich glaube, auch weiter lizenzieren, beziehungsweise einfach nutzen für ihre Homepages und ähnliches, die hat halt als Fundament Open Source an ganz vielen Stellen und diese Leute werden halt nicht bezahlt. Das sind Wohltäter.
Mhm. Sie spenden quasi ihre Zeit für diese Entwicklung, ne? Und ja, dass jeder und auch darauf Zugriff hat. Also sie wollen es ja gar nicht verkaufen oder kommerzialisieren.
Nee, die wollen es nicht verkaufen, ist schon idealistisch, aber es ist eben trotzdem so, dass es natürlich wahnsinnig großer Aufwand ist.
Ja, auf jeden Fall.
Was sie da machen.
Aber eigentlich mit so einem altruistischen Hintergedanken, ne? Sie wollen es ja auch Leuten zur Verfügung stellen, weil sie ja auch praktisch das Internet so frei zugänglich und barrierefrei auch, wie heißt das, Netzneutralität, ne? Ist das nicht der Hintergrund?
Das nee, Netzneutralität ist was anderes. Netzneutralität ist, wenn das Inhalte gleich schnell transportiert werden und nicht, weil Netflix oder Disney Plus dafür bezahlen, ihre Inhalte schneller im Internet transportiert werden als andere.
Okay. Habe ich noch was gelernt, siehst du mal.
So, Steffi, was hast du denn für eine World Wide Web-Geschichte gehört?
Wie eingangs erwähnt, ist es ein Dreiteiler. Ich habe eine Geschichte gehört, die in drei Teilen ist. Ein paar Sachen waren mir davon bekannt und sie ist aber relativ komplex. Es geht um die Bad Bromans, Elon Musk, Peter Thiel und ihr Weg an die Macht. Und tatsächlich fangen sie wirklich ganz von vorne an, erzählen die Geschichte. Fokus, würde ich sagen, ist schon auf Peter Thiel. Also da haben sie mehr drüber erzählt, was ich für mich spannender fand, weil man schon so viel weiß über Elon Musk. Da haben sie so ein bisschen Schwerpunkt, also ich würde sagen so 60-40 Peter Thiel und Elon Musk und erzählen einige Parallelen, die mir auch schon bekannt waren, dass sie beide quasi, das sind zwar weiße Männer in den USA, aber faktisch aus Afrika kommend, ne? Einmal Südafrika und Peter Thiel kommt halt aus Namibia, was damals südafrikanisch besetzt war und auch Segregation, Rassentrennung und sowas. Und er war natürlich der Weiße in dem Game. Es gibt da einige Parallelen, weil so wie Elon Musk halt in Südafrika seine Kindheit verbracht hat, waren von beiden praktisch die Väter auch in Minen leitende Angestellte oder sogar Besitzer, meine ich. Bei Elon Musk war es eine Smaragdmine, bei Peter Thiel war der Vater Ingenieur in einer Uranmine. Genau. Sie erzählen halt ab da aus der Kindheit von Peter Thiel, der dort auch dann irgendwann noch im Laufe seiner Kindheit in die USA gekommen ist und schon ein bisschen awkward Typ war. Also von Anfang an auch sich eher zurückgehalten hat, so ein Schachnerd.
Peter ist super schlau. Er ist super gut im Schach, läuft wohl mit einem Schachbrett rum, wo ein Sticker drauf ist, wo Born to Win draufsteht. Zu einem Zeitpunkt ist er tatsächlich einer der Top-Schachspieler unter dem Alter von 13 Jahren in den ganzen USA.
Sie erzählen halt die Geschichte, wie sich da die Wege kreuzen von Elon Musk und Peter Thiel. Sie waren ja erst Konkurrenten, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Peter Thiel dann später mit seiner PayPal-Idee. Elon Musk hatte ein sehr vergleichbares Produkt auf den Markt geworfen, das hieß XPay. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und die haben sich dann zusammengetan, also sie waren Konkurrenten und irgendwann haben sie sich zusammengetan, weil um den Durchbruch zu schaffen, war klar, dass einer von beiden irgendwie das Nachsehen hat. Dann wird die Geschichte erzählt, wie die beiden sehr pragmatisch, aber auch mit so sehr unterschiedlichen Ansätzen gestartet sind. Also sie erzählen dann auch eine Geschichte, dass irgendwie Elon Musk, da ging es um Vertragsverhandlungen, sie hatten einen gemeinsamen Termin bei einem Anwalt und Elon Musk hatte gerade schon sehr erfolgreich irgendeinen Deal abgeschlossen und hat irgendeine Firma von sich verkauft und da über 300 Millionen verdient als Mid-20er und hat sich dann ganz stolz einen McLaren gekauft und dann hat er dem Thiel angeboten, ihn mitzunehmen in dem Auto, um gemeinsam zu diesem Notartermin, Anwaltstermin dahin zu fahren. Und Thiel versteht sich als Libertärer und findet jeden staatlichen Eingriff schlimm, inklusive sich anschnallen. Und steigen dann in diesen McLaren rein. Peter Thiel schnallt sich nicht an. Elon Musk ist Elon Musk und er denkt, ich probiere erstmal und dann schauen wir, was passiert. Macht einen Bleifuß und die bauen einen Unfall. Und ja, auf dem Weg dorthin. Und Peter Thiel ist dann ausgestiegen. Also dem ist nichts passiert, obwohl er nicht beiden nicht. Aber McLaren war wohl Schrott und haben sich dann, ich glaube, Thiel hat sich dann ein Taxi genommen und was weiß ich, Elon Musk hat ein ADAC gewartet, ich weiß es nicht. Also sie haben sich dann irgendwie dann ein paar Stunden später dann bei besagtem Termin getroffen und so. Und es geht halt darum, ein bisschen zu skizzieren, wie unterschiedlich die beiden Herren sind, aber doch ähnliche Gedanken haben bei bestimmten Sachen und wie sie sich immer wieder beruflich begegnen, aber sie sich eigentlich einig sind, dass sie sich nicht leiden können, weil sie dann in den Grundfesten unterschiedlich sind. Für mich war die Haupterkenntnis in diesem Podcast, dass schon bei der ersten Wahl von Donald Trump auch Elon Musk da in diesem Umfeld war, nicht nur Peter Thiel.
Ja, spannend.
Der hat dann irgendwann hingeschmissen, weil Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen war. Und das hat den Elon Musk so angekotzt, dass er geschmissen hat und hat gesagt, so, wir müssen nachhaltig denken und ressourcenorientiert und wir können auf dieses Klimaabkommen nicht verzichten. Also damals noch ein ganz anderer
Typ. Da gibt es ja auch verschiedene Stimmen, oder? Weil es gibt ja auch so den Vorwurf, dass Musk halt vor allen Dingen Subventionen abgreift, beziehungsweise solange die Verbrennerautos noch viel produziert werden, ich sag mal, man sich greenwashen kann als Unternehmen, um keine Strafzahlungen leisten zu müssen, indem man Verschmutzungsrechte von Tesla kauft fürs eigene Unternehmen.
Mm, okay. Und dann kann man schön rausballern?
Genau. So, das ist nämlich nach meinem Wissen ein gar kein so kleiner Teil der Erlöse der Firma Tesla. Ne?
Immer schon?
Naja, seitdem sie eine gewisse Größe haben. Mhm. Klar. Also dieses System gibt es ja überall, aber gerade auch und in Europa ist es der Fall.
Gut, es führt jetzt ein bisschen weg von der Geschichte. Auf jeden Fall hatte ich einfach den Elon Musk gar nicht auf dem Schirm als einer der Akteure rund um die Trump-Wahl 1. So. Und da hatte ich sehr wohl Peter Thiel auf dem Schirm. Und ich finde es auch krass.
Das stimmt, ich hatte ihn auch nicht auf dem Schirm. Da.
Sie erzählen halt, dass Peter Thiel auch so ein Typ ist, der sehr gerne Essays schreibt zu allen möglichen Sachen, also Manifeste, ja. Er hat mal ein Manifest geschrieben, schon zu Stanford-Zeiten, zu Uni-Zeiten, gegen Homosexualität beispielsweise, was halt erstaunlich ist, weil er selber homosexuell ist. Und das erst Jahre später tatsächlich, also sogar im Kontext der Kampagne von Donald Trump, erste Wahl, das mal öffentlich gesagt hat. Und da haben sie im Podcast auch O-Töne, das gefällt mir ganz gut, die haben O-Töne viel im Einsatz. Und dann hat er noch Manifest geschrieben, Peter Thiel, dass Demokratie und Freiheit sich widersprechen und es braucht einen CEO. Und politisch gesehen wäre das dann ein Diktator. Es muss einfach einen Kopf geben, der über alles entscheidet. Und da ist Demokratie total hinderlich, wenn man sich weiterentwickeln will. Der hasst auch so Leute wie Social Media, Leute wie Zuckerberg und so. Das finde ich sehr interessant. Also sie gehen, ich weiß gar nicht, also sie fangen bei im Jahr 2000 ungefähr an bis mehr oder weniger zur Neuzeit. Und da geht es um die unterschiedlichen politischen Entwicklungen, dass Peter Thiel auch die Finger in Parland hier drin hat. Das wusste ich auch nicht.
Hat er denn schon seinen Inselstaat?
Das ist interessant, weil er hat dann nochmal ein Manifest geschrieben, sein X-tes, was sie zitieren, wo sie dann sagten, dass Peter Thiel grundsätzlich die These vertritt, so die Erde ist verbraucht in Ressourcen und da kann man keine Entwicklung mehr machen. Deshalb muss man einen anderen Weg finden, also man muss ausweichen, entweder, und da hat er halt drei Orte genannt, wo man noch was aufbauen kann. Das ist einerseits das sogenannte Internet, dann Space und the Ocean. So, Space sagt er, ja gut, ist ein bisschen weit weg und so, also auch zeitlich, bis man bei der Entwicklung ist, erlebt er das vielleicht auch gar nicht mehr. Dann Ocean waren halt diese Inseln, da haben wir doch mal so einen Film gesehen, weißt du noch? So einen italienischen, über so einen Typen, ja. Der dann diese Insel gebaut hat. Und
aber ich glaube, die würden hier ein bisschen professioneller vorgehen.
Ja, aber das ist genau das gleiche Denken, dass man verschiedene politische Formen testen kann, quasi auf, also exterritorial auf einer Insel irgendwo, ist aber mittlerweile auch als gescheitert sogar von Peter Thiel anerkannt. Und es bleibt dann halt quasi nur noch das Internet.
Ja.
Ja. Also ist sehr interessant und es geht auch ein Mythos um, dass Peter Thiel, der mit Palantir dann, wie gesagt, ich hatte das nicht kontextualisiert, dass der da mit drin ist.
Angeblich, erklär doch nochmal, was Palantir macht.
Okay, also das Grundprinzip ist, diese ganzen Daten, die Terroristen, er sagt mit, also die ganzen Daten, die sie über Terroristen finden, zu verbinden und daraus Vorhersagen zu machen, ob jemand einen terroristischen Anschlag planen könnte, weil er ein bestimmtes Verhaltensmuster zeigt oder so. Ja.
Und er bezeichnet Terroristen als?
You have to think of terrorists as entrepreneurs. And they tend to be, I think, very good at what they do. And my view is, we need to put our best entrepreneurs against their best entrepreneurs. That's how we win.
Also Palantir ist eine Software offiziell zur Terrorbekämpfung. Und die wird eingesetzt und gekauft von Geheimdiensten, von Staaten und sowas, ne? Und nach 9/11 hatte wohl Peter Thiel die Idee, so Terroristen quasi zu jagen. Also es ging auch um dieses, also da war dieser PayPal-Gedanke schon mit drin, dass man halt versucht, Finanztransaktionen auch als Grundlage dafür zu nehmen, herauszufinden, wo sich jemand befindet, der jetzt Geld transferiert hat, zum Beispiel, um irgendwie an Waffen zu kommen oder so. Warum schüttelst du den Kopf?
Weil das so krass ist.
Ach so, ich dachte, du widersprichst mir. Okay. Und 9/11 ist so eine Zäsur auch für Peter Thiel. Und wir reden von 2001, ne? Das ist ja auch echt lange her. Und das hat in ihm gearbeitet. Und sie erzählen dann quasi die Entwicklung Richtung Palantir. Wie gesagt, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er mit dieser Software was zu tun hat. Und dann gab es wohl diesen, als Bin Laden dann getötet wurde, gab es diesen Mythos, der wohl mittlerweile widerlegt ist, dass Palantir respektive Peter Thiel das mit ermöglicht hat.
Ja, aus seiner Sicht bestimmt gute Promo gewesen.
Es ist eine sehr spannende Geschichte. Wie gesagt, ein paar Sachen wusste ich schon. Schwerpunkt, wie gesagt, liegt auf Thiel, Aber Musk spielt da auch immer wieder rein, wenn man über Peter Thiel noch mehr erfahren will und was der da eigentlich im Hintergrund so macht und Strippen zieht. Und auch da, also der hat ja auch eine faschistoide Weltansicht, also muss man ehrlich sagen, das ist schon ziemlich krass. Also er ist auch der Meinung, dass halt, also so Sachen wie Sklaverei und sowas ist aus wirtschaftlicher Sicht total sinnvoll.
Ja, weil ihm einfach die Fantasie fehlt, auf der anderen Seite zu stehen.
Genau, total gestörter Typ. Trotzdem fand ich es sehr spannend, wenn wir nochmal so ein Overall machen, Wild Wild Web. Die Themen, könntest du dir vorstellen, den weiterzuhören? Findest du es einen interessanten
also
Podcast?
Ja, also es sind bunte Themen, ist eine interessante Auswahl. Was ich auch gut finde, dass sie jetzt so eine Feel-Good-Rubrik, nenne ich es jetzt mal, sie nennen es aber anders, mit eingebaut haben, wo man einfach nochmal dann in den Shownotes hingewiesen wird auf Dinge, die einen ablenken von allem Unbill in der Welt.
Ach, das war jetzt, wahrscheinlich habe ich so ein Special gehört, einfach von diesen drei Folgen, da gab es diesen Hinweis.
Jetzt angefangen, weil es wohl eine Hörerfrage gab oder Hörerinnenfrage von wegen, wie schafft ihr es eigentlich, wenn ihr so viel im Internet seid, nicht abzudrehen, paraphrasiert und war eben eine Antwort, sich so Safe Spaces irgendwie zu suchen und zwar zum Beispiel mit so Nerd-Themen irgendwie Drei-Fragezeichen-Forum wird beispielsweise genannt.
Geil.
Ja, also man kann sich mit allen Themen unglaublich intensiv und unglaublich tief beschäftigen und das passiert dann da halt auch.
Mhm.
Und dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass es zu einem Mental Overload hier führen kann, das finde ich schon gut. Ne? Und das bei einer Produktion des BR.
Ja, ich finde also, wie gesagt, ich habe nur diese drei gehört, aber das fand ich, wirkte auch sehr frei produziert, muss ich sagen. Also es war...
Also das ist frei produziert, das ist nicht mehr damit zu vergleichen, wie vor etwas mehr als 40 Jahren Bayern 3 einfach aus der Übertragung der ARD-Sendung Scheibenwischer ausgetreten ist.
Ja, nee, aber ich finde, es ist nicht durchgeskriptet und sie sind so auch teilweise was für Kommentierungen, die machen und sowas.
Ja, es ist nicht an allen Stellen journalistisch, ne?
Genau.
Ist schon so ein bisschen Fanboy, Fangirl auch teilweise und schafft Malte das mit den Tauben und so weiter, ne?
Ja, also, aber ich fand es gar nicht schlimm. Also ich spreche denen gar nicht da die Kompetenz ab. Aber ich finde, dass sie es damit nochmal geschafft haben, wirklich sich abzugrenzen von einem Radioformat, was total schwer ist, wenn du aus so einem Funkhaus kommst, ein Audioformat zu machen, was nicht direkt wie ein Radioformat klingt.
Das kann ich nicht beurteilen, da bist du die Expertin, aber klingt schlüssig für mich. Habe ich auch so empfunden.
Also,
dass sie sich emanzipiert haben, ohne dass ich auf die Emanzipation geachtet hätte.
Ja, ich fand es sehr podcastig. Und ich spürte da jetzt nicht den strengen CVD im Hintergrund, der sagt mir, Sun, aber der Bayerische Rundfunk, und das haben wir immer schon zurückgemacht. Das kannst du nicht machen, auch wenn es ein Podcast ist. So, weißt du? Und das habe ich nicht durchgespürt. Und das hat mir ganz gut gefallen, in der Art und Weise, wie das produziert ist. Ja. Und
hat mir auch gut gefallen. Ich merke schon in der Tendenz hier eine Hörempfehlung von dir.
Definitiv. Es ist immer noch Sommer.
Genau.
Da lassen wir euch jetzt nicht ins Messer laufen und sagen, boah, wir haben einen Podcast gehört, der ist total scheiße.
Nee, also es ist ein guter Podcast, finde ich auch. Hört mal rein, egal welches Thema. Ich glaube, sind alle unterhaltsam und man nimmt bei allen drei vorgestellten Geschichten was mit.
Ja, so machen wir das. Dann genießt weiterhin euren August, euren Sommer. Wir tun's auch und wir hören uns nächsten Montag wieder. Stay tuned.
Genau.
Bis dann.
Danke fürs Zuhören. Ciao.